Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Kultur.
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 Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. The Lure of the Image, eine Ausstellung im Fotomuseum Winterthur. Die widmet sich in der neuesten Ausstellung nach Wiedereröffnung einem gesellschaftlich wichtigen Thema, wie Bilder im Netz verlocken. Dies ist der deutsche Titel zu dieser Ausstellung. Fotokünstlerinnen und Künstler setzen sich mit ihren Arbeiten mit heutigen Bilderfluten auseinander und natürlich auch mit unserem Umgang damit. Meine Gäste heute im Fotomuseum, Marcy Goldberg, Film- und Kulturwissenschaftlerin, Michelle Gilgen, Fotograf und last but not least die Gastgeberin und Direktorin des Museums, Nadine Wirt-Lisbach. Im Mai ist das Fotomuseum neu eröffnet worden, und zwar genau mit dieser Ausstellung. Eine Eröffnung oder auch Neueröffnung, so stelle ich mir das vor, ist immer ein gewichtiges Ereignis. Und das begeht man dann auch dementsprechend. Und dieses Mal ist das Thema die Verführung durch Bilder. Ein richtig brennendes Thema, Nadine.
Genau, also ist ja auch ein Evergreen. Ist jetzt nicht so, dass das nur im Moment aktuell ist, richtig. Wir haben aber dieses Thema gewählt, auch in dieser Ausprägung mit diesen Kunstschaffenden und FotografInnen, weil uns das algorithmische, das vernetzte Bild schon seit rund 10 Jahren beschäftigt. Mhm. Und wir fanden, es ist eine passende Gelegenheit, diese unterschiedlichen Positionen, die sich ja wiederum rund um die Verführungskraft auch mit sehr spezifischen Aspekten auseinandersetzen, in dieser Ausstellung zusammenzubringen.
Also ein neues Thema ist es auf keinen Fall, aber vielleicht ein brennendes. Und das werden wir versuchen auch herauszufinden in der kommenden Diskussion. Wir betreten also die Welt von, ja, die visuellen Welten online, in Social Media, Dating-Apps, Memes und so weiter und so fort. Und ja, das bringt mich zur Frage nach der Bedeutung des Themas für euch beide. Bei wem darf ich anfangen? Marcy? Michelle?
Ja, also für mich war es so, als ich in die Ausstellung gekommen bin, so wie wenn ich durch ein analoges Internet wandere. Es ist eine, man wird erschlagen von einer Bildwelt. Die gewisse Bildwelten sind einem bekannt aus einem eigenen Social Media Verhalten. Andere, die kenne ich jetzt nicht so gut. Ich bin jetzt nicht auf Dating-Apps und so unterwegs, aber ich bin auf Instagram, und da ist ja die Verführung ist ja allgegenwärtig, und wir sind alle so ein bisschen wahrscheinlich, müssen unser Social-Media-Verhalten ab und zu mal ein bisschen reflektieren. Und das finde ich schon sehr spannend. Das war so der Gedanke durch die Ausstellung, dass ich mir immer wieder so Gedanken gemacht habe über mein Social-Media-Verhalten und halt auch bisweilen, wie erschreckend das eigentlich ist, was man da so zu sehen bekommt, ganz ehrlich. Und ja, über den Wahrheitsgehalt oder so, da werden wir wahrscheinlich später noch mehr diskutieren. Das ist dann schon so fragwürdig, wenn man da so vor gewissen Sachen steht.
Eine große Bedeutung also auch für dich, kann man abmessen daran, Marcy?
Also mich hat die Ausstellung angesprochen in zweierlei Hinsicht. Einerseits, ich bin eben Kulturwissenschaftlerin, ich habe auch Lehraufträge an verschiedenen Kunsthochschulen und bin dann immer auf der Suche nach guten Beispielen, die ich zeigen kann in meinen Kursen über also medienwissenschaftlich, Film- und Kulturwissenschaftlich, auch Gender und auch noch politische Themen, auch medienpolitisch und auch sonst aktualitätsbezogen. Und ich habe hier viel Stoff gefunden und ich konnte auch so bei vielem andocken, auch mit meinem bisherigen Theoriewissen, und habe auch weitere References gefunden, das ist für mich auch sehr dankbar. Aber auch als Privatperson, die sehr gerne Bilder anschaut und auch in Ausstellungen geht. Die Ausstellung hat mich auch auf einer sehr sinnlichen Ebene auch angesprochen. Zum Teil auch mit Schönheit, zum Teil auch mit ekligen Sachen, die dann gleich noch sehr fasziniert sind. Und auch noch auf der politischen Ebene habe ich auch sehr schöne, sehr wichtige, richtige Bezüge zur Aktualität gefunden, was mich auch sehr positiv beeindruckt hat.
Ein Stichwort möchte ich gleich aufnehmen, das ist die Bilderflut zur Bilderflut.
Also ich glaube, das ist ja eine der wichtigsten Rollen, die ein zeitgenössisches Fotomuseum heutzutage hat, weil wir gehen schon davon aus, dass wir verwenden dieses Wort Bilderflut nicht bei uns. Und zwar sehr bewusst, weil diese Bilderflut, die gab es schon immer. Es hat sich schon verändert, das Tempo hat sich aber vor allem verändert und die Menge der Bilder, das ist jetzt so ein bisschen eine Frage, inwiefern dass man wirklich über diese Menge an sich sprechen sollte. Das stelle ich jetzt mal so hin. Mhm. Aber was ich, glaube ich, wichtig finde, ist, dass wir versuchen, auch mit dieser Ausstellung, das könnt ihr besser beurteilen, ob uns das gelungen ist, ist diese Konzentration auf ganz spezifische Aspekte und Phänomene. Und in diesem Sinne ist die Aufgabe des Museums auch diese Brennglasfunktion und die so zu quasi gestalten, zu konzipieren, dass diese Menge und das Tempo zugänglicher wird.
Also wenn wir über Wörterwahl reden, ich finde den Titel der Ausstellung sehr gelungen, The Lure of the Image, wie Bilder im Netz verlocken, weil Lure, oder, das ist eine Falle, das ist eine Attrappe, das ist auch Verführung.
Verführung, genau.
Und ich habe auch verlocken und auch frohlocken ist irgendwie auch, liegt auf der Hand. Ich denke, diese Bilder, die üben eine große Faszination aus auf uns, auch wenn sie zum Teil schockierend sind oder auch wenn wir... Ja, wenn sie uns nicht unbedingt gefallen in dem Sinn, sie sind einfach sehr faszinierend und die Ausstellung bringt das sehr schön auf den Punkt, auch vom Titel her und auch von der Auswahl her, auch dramaturgisch, wenn man das so sagen kann, wie wir durch die Ausstellung kommen. Oder am Anfang, wir werden ganz am Anfang mit so schönen, farbigen Bildern und Tönen begrüßt und dann wird es nach und nach... ja, also intensiver und geht dann in verschiedene Richtungen, auch mit den verschiedenen künstlerischen Positionen.
Schon verführt worden,
von genau.
Am Anfang reingelockt. Und
ich finde, was du vorhin gesagt hast, Nadine, so von wegen, das hat es schon immer gegeben, die Bilderflut, das mag stimmen, aber ich glaube, früher war das nicht ganz so ungefiltert verfügbar wie heute. Und ich meine, ich bin so in den Nullerjahren, als so Flickr und Pinterest aufkam, Tumblr, das war schon so eine wahnsinnige Verführung. Man hat stundenlang irgendwelche Bilder gesucht, die man halt sonst nicht wirklich so, sagen wir jetzt mal, gerade so findet. Ich weiß, ich habe zu Hause immer noch eine Harddisk mit irgendwelchen Bildern, so alten Filmposter oder was auch immer man so sammelt. Und das fand ich schon, das ist ja auch ein Ding vom Internet an und für sich, dass alles plötzlich einfach verfügbar ist. Mhm. Und ich finde schon, dass wenn dieses Brennglas, was du gesagt hast, das merkt man natürlich und die Fokussierung finde ich wirklich sehr spannend, weil es hat, ich war jetzt gerade in Japan für 2,5 Monate und die letzte Position da mit der Kawaii Culture, ich meine, das ist so krass mit dem ganzen, diese Überfluss und diese ich finde gar keine Worte dafür und das hat mich schon sehr angesprochen, auch wie du gesagt hast, Marci, der Weg, den man nimmt durch die Ausstellung, auch mit den, dass man dann so diese Begriffe, die man ehrlich gesagt, also ich die Hälfte nicht kenne, ja, es ist eine komplett neue Kultur, glaube ich, hat sich da entwickelt und ich glaube, wir stehen da erst am Anfang. Also ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu, was sicher sehr spannend ist.
Eben das andere Tempo wurde ja schon angesprochen. Das tatsächlich und mit Tempo würde ich jetzt mal so interpretieren, alles ist gleichzeitig verfügbar. Also es ist wahnsinnig viel und da hätte es mich eben noch Wunder genommen, du als Fotograf. Früher hat man ja einen Fotografen oder eine Fotografin gebraucht, um einen Moment festzuhalten. Inzwischen hat man das Gefühl, jeder Moment wird festgehalten.
Naja, da haben wir vorhin schnell kurz darüber geredet, dass ich mich schon wundere, so, also ich meine, heute etwas ist nur passiert, wenn es auch dokumentiert ist. Das habe ich mal so prinzipiell das Gefühl. Also wenn man ein Konzert geht, man muss das filmen. Wenn man in eine Ausstellung geht, man muss das filmen oder fotografieren. Es ist wie wenn es sonst nicht stattgefunden hätte. Nur was ich mich frage ist, wird das dann auch irgendwann mal angeschaut, dieses Material? Also das ist wirklich so eine prinzipielle... Also ich habe momentan auf meinem iPhone, glaube ich, etwa 8.500 Bilder und ich habe es im Januar gelöscht. Also seit dem Januar 8.500 Bilder hat sich so angesammelt. ich glaube, ich bin da noch harmlos. Ich glaube, es gibt da ganz andere Dimensionen. Man hat gar nicht die Kapazität, das zu verarbeiten, würde ich jetzt mal sagen, visuell. Mhm. So.
Aber eben darum ist es spannend, in der Ausstellung auch so ein paar Inseln zu bekommen in diesem Bilderflut, wo man so kurz, man kann so raufklettern und dann gucken, was alles vorbei fließt. Und gerade am Anfang der Ausstellung, wenn wir schon so einzelne Arbeiten nennen dürfen, die Arbeit von Victoria Binstock fand ich sehr also lustig und auch sehr spannend. Das sind Symbole, die wir kennen aus der Welt, aus der Sprache der Emojis. Und diese Künstlerin hat dann echte Bilder genommen. Und das sind die Symbole, die wir benutzen tagtäglich auch, um Kurznachrichten zu verschicken oder um Sachen zu kommentieren. Oder so Hände hoch oder bestimmte Früchte, die bestimmte Bedeutungen haben, mit denen man auch flirten kann oder so Pfirsich-Symbol und so. Und sie hat dann sehr schön gestaltete, ausbeleuchtete Fotos gemacht von diesen Gegenständen. Und das heißt, oder wenn wir tagtäglich, wir möchten jemandem eine Rose schicken, dann ist es einfach so diese Symbolbezeichnung auf der Tastatur und dann in der Ausstellung gibt es dann wieder das Bild und das Bild hat dann ja, das hat dann wie so, das ist wie ein Teil einer Bildsprache, aber existiert auch außerhalb davon. Es ist dann auch wieder ja, so eine Dose mit Pfirsichen drin. Und das gibt dann, das ist ein sehr schöner Denkanstoß. Mhm. Oder was ist wo, wie weit lassen sich Bilder so einordnen mit bestimmten Bedeutungen und bestimmten Symbolen und Referenzen? Und wie weit sprengen sie diese Versuche, sie so einzuordnen und einzugrenzen?
Also ich finde das Herausgreifen dieser sehr konzeptuellen künstlerischen Praxis von Binstock auch deshalb interessant, weil ich denke, dass eben dort eine Übersetzung passiert, die eben zutiefst fotografisch ist und sehr, sehr künstlerisch motiviert. Also dass man etwas Abstraktes auf einer Bildebene versucht, über einen anderen Kanal zu erzählen. Und ich glaube, etwas, was du, Michel, vorher auch so sehr treffend formuliert hat, ist, wir machen mehr Bilder, als wir anschauen. Also wir jetzt... Wir, also wahrscheinlich hier alle, die hier im Raum sitzen. Mhm. Und gleichzeitig ist es ja doch auch noch so, dass es zwischen dieser Alltagsgebräuchlichkeit des Fotografischen, die auch Thema ist in der Ausstellung, es dann eben genau sehr viele Unterschiede gibt zu künstlerischen Praxen, die ein sehr genaues Betrachten und Einfangen wie erfordern. Und ich finde, das ist zum Beispiel ein Aspekt der Fotografie, der sich nicht in diesem Ausmaße verändert hat, wie viele das annehmen. Mhm. Also auch eine Arbeit wie von John Raffman, das interessiert mich vielleicht, weil es ist ein gutes Beispiel, John Raffman, der eben diese anonymen oder quasi autorinnenfreien Bilder dann wie weiter bearbeitet. Eben man kann das eklig finden oder abstoßend oder sehr faszinierend, aber die Auseinandersetzung, die Raffman natürlich macht mit diesen Bildern, die ist extrem konzeptuell und die erfordert eben genauso ein genaues Hinsehen und Hinschauen wie eine Praxis, die ähnlich ist wie einer Victoria Binstock. Also das finde ich interessant, so auch das jetzt nochmal so gespiegelt zu kriegen. Ich kann das irgendwie gut zusammenbringen. Aber das ist natürlich auch eine kuratorische Perspektive, das ist mir klar.
Also ich denke, ich ertappe mich ja oft bei meiner eigenen privaten Arbeit, dass ich so in der Gedankenwelt manchmal so plötzlich an den Punkt komme, wo ich denke, muss ich wirklich diese Bilderflut auch noch meinen Beitrag hinzufügen? Weil ich bin in meiner privaten Arbeit bin ich ja so, ich würde jetzt mal in Anführungsschlusszeichen sagen, so ein klassischer Street Photographer. Und das ist natürlich sehr häufig mit sehr viel Materialsammeln verbunden. Also ich kann da so gut und gerne, wenn ich da mal so eine Woche unterwegs bin, 9.000 bis 10.000 Bilder produzieren. Dank der Digitalkameras kostet das ja auch nichts mehr. Das war ja früher komplett anders. Also man hat sich immer ein bisschen selber zensuriert beim Abdrücken, so, weil es halt immer, ja, es kostet halt und kostet und kostet. Und das ist natürlich ein bisschen ein Segen für den Street Photographer, weil man hat dann plötzlich die Möglichkeit, dass man Bilder hat, die man sonst vielleicht nicht gemacht hätte. Also ich würde mal sagen, etwa 50% meiner Lieblingsbilder sind Bilder, die ich vorher nicht abgedrückt hätte. Auf der anderen Seite ist halt eine unglaubliche Menge von Bildern, die man verarbeiten muss. Und das ist jetzt meine persönliche Arbeit. Aber wenn es dann noch dazu geht, ich habe ja dann auch noch diese... So, ich mache dann auch noch... Nebenbei mache ich auch noch Fotos.
Also das Tourismusfoto.
Das würde ich jetzt nicht mal sagen. Ich mache das ja sonst auch. Aber nein, aber einfach so, dass man irgendwie so, ah ja, ich möchte mich daran erinnern, ich mache schnell ein Foto. Früher hat man sich Notizen gemacht, heute macht man ein Foto, man erinnert sich so an die Sachen. Und plötzlich sitzt man irgendwo und will jemand mit einem Foto zeigen und scrollt durch seinen Fotostream und denkt, ich finde das Foto nicht mehr, weil es ist einfach zu viel. Und ja, das ist so ein bisschen meine Frage, wo ich mich nachher denke, so, wo führt das hin?
Wo führt's hin? Gute Frage.
Ja, ich weiß nicht, ich denke, also ich verstehe das, wenn man Bilder macht und also Teil ist auch dieses, wie soll ich sagen, dieses zirkularen Modi. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass es werden mehr Bilder gemacht, korrekt, aber es werden nicht mehr Bilder kontextualisiert. Es wird auch nicht mehr geschrieben über Fotografie in einem Ausmaß, wo man sagen müsste, das liest dann niemand mehr. Also ich denke, wie, egal ob es eine Entstehung ist in den Performing Arts oder im Film, oder ich finde, wie diese Frage der Menge, es gibt ja dann genug Editing-Elemente und Prozesse und Mechanismen, die zum Teil hochproblematisch sind, die ja dann auch wieder eine Begrenzung mit sich führen. Und deswegen, ich kann das auf einer emotionalen Ebene verstehen, aber gleichzeitig denke ich nicht, dass es wirklich eine Gefahr ist, dass es dann plötzlich zu viel davon gibt. Und lustig ist auch, also wir arbeiten ja mit sehr vielen Jugendlichen im Haus. Wir hören sehr viel, was auch die Jugendlichen dazu sagen, die nochmal anders sozialisiert sind, so wie wir alle hier am Tisch.
Und was sagen denn die?
Ja, viele Jugendliche können sehr genau sagen, welche Bilder ihnen wichtig sind. Es ist nicht so, dass einfach nur fotografiert wird für die Kommunikation.
Das glaube ich sofort. Und, also das wollte ich auch nicht implizieren.
Aber ich meine mehr, dass also mich jetzt stimmt das auch immer hoffnungsvoll. Also es ist nicht so, dass es ist nicht immer komplett unreflektiert. Es passieren viele Überlegungen, die dann wieder zu Bildern führen, sowohl in der Kommunikation wie auch im künstlerischen Bereich. Und deswegen, also was ich sagen möchte, ist, ich finde, es ist gar nicht so schlimm. Es ist manchmal diese panische Bewegung, die ich auch nachvollziehen kann, aber ich finde, diese Wellen schlagen nicht so hoch, wenn man genauer hinschaut.
Also ich denke, spannend ist, dass diese Überforderung mit der Menge der Bilder, das ist auch Thema von mehreren Arbeiten, von mehreren Werken in dieser Ausstellung, wo zum Beispiel die Arbeit mit den Stockfotos, mit den Bilderdatenbanken, wo ganz viele Bilder vorbeiflashen, die alle innerhalb vom gleichen Thema oder zu einem Stichwort verfasst wurden. So alles Bilder von Menschen, die überrascht aussehen oder so. Und das klickt dann vorbei und die Arbeit vor dieser Arbeit zu stehen. Das ist wie auch eine Möglichkeit, diese Erfahrung noch erhöht zu erleben und auch darüber nachzudenken. Also ich denke, was für mich im Zentrum der Ausstellung steht, ist die Frage, was passiert mit den Bildern, nachdem sie geschossen wurden. Und da wird es sehr interessant, was passiert. Eben, dass sie zum Teil aus dem Digitalen zurück in die analoge Welt kommen. In einer Arbeit werden die Bilder zu Cutouts, also sie werden dann ausgedruckt auf Stoff und von der Decke gehängt. Und was manchmal passiert mit kleinen Bildern kleiner Auflösung, wenn sie vergrößert werden, dann sind die Ränder
sie verfransen so ein bisschen.
Genau, sie sind nicht so smooth, sie werden verpixelt und das sieht man dann mit diesen Objekten, die im Raum stehen. Also sie werden wie aus diesem digitalen Raum zurück in die dreidimensionale Welt geholt zur Ansicht. Und eben solche Positionen, solche Prozesse habe ich sehr spannend gefunden. Und auch Arbeiten, die uns zum Nachdenken bringen, was passiert mit diesen Bildern, wenn sie dann im Netz stehen oder wenn sie als kleine Videos zirkulieren. Also ich denke, das ist dann die Frage nicht nur die Mengen oder die Umstände, unter denen die Bilder gemacht werden, sondern was passiert mit ihnen nachher und auch die ganzen Möglichkeiten, sie zu manipulieren, sie zu verarbeiten, sie anzupassen, verändern. Auch die Arbeit, die Nadine vorher erwähnt hat von John Raffman, also ich weiß nicht genau, wie das entstanden ist, aber diese kurzen Aufnahmen, sie werden alle so ins Absurde gezogen. Ich weiß nicht, ob das im Originalmaterial so war oder ob der Künstler das zum Teil gemacht hat, dass Menschen Schlangen aus der Nase kriechen oder dass jemand Spaghetti aus einem Turnschuh isst. Also das wird alles so ins Absurde geführt, auf eine sehr spannende Weise. Das zwingt uns dann auch oder lädt uns ein, darüber nachzudenken, was ist realistisch überhaupt oder was ist, wo kommen die Bilder weg von ihrer ursprünglichen Funktion als Dokumentation und wie werden sie mehr so traumhaft und nicht so klar. Das habe ich noch spannend gefunden.
Aber ich finde diese Arbeit spannend insofern, weil die gibt einem eigentlich so in einer relativ kurzen Zeit so einen Überblick über die eigentlich endlose Fantasie der Menschheit. Also es ist wirklich krass, was. Also da werden Bilder gezeigt, wo ich, glaube ich, mein ganzes Leben nicht drauf kommen würde, sowas zu kombinieren. Und das ist ja bisweilen extrem lustig. Und ich musste ein paar Mal schmunzeln dort bei solchen Bildern. Und das hat, auch wenn es dann, ich meine, es hat einen Hinweis, Achtung, es hat vielleicht Bilder, die einen verstören können. Und da merke ich dann schon, dass man solche Bilder dann einfach in Kauf nimmt und sie verstören dann eigentlich auch gar nicht mehr, weil das haben wir alles schon gesehen, irgendwie. Und im Kontext von den lustigen Bildern ist das eine sehr, 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 aus meiner Sicht, eine sehr lustvolle Arbeit. Und das, ja, ich fand die wirklich sehr toll.
Ja, absolut. Und auch die ekligen Bilder, die werden dann, das wirkt auch sehr faszinierend auf eine Art. Also man guckt ein bisschen vielleicht zwischen den Fingern, aber man guckt nicht weg.
Aber ist es nicht so, dass das Eklige ja sowieso dann auch so ein bisschen anziehend ist, ganz ehrlich? Irgendwo ein ganz kleiner Teufel im Kopf findet das dann schon sehr toll, diese ekligen Bilder.
Ja, als Filmwissenschaftlerin könntest du wahrscheinlich ziemlich viel über den Horror auch sprechen, oder der dann diese Anziehung auswirkt, kann ich mir vorstellen.
Mhm. Also Horror ist das eine und dann eben das Unheimliche auch, oder? Das ist einfach, und das kommt sehr aus dem Unbewussten, oder aus der Traumwelt oder aus der Bildsprache der Träume, ja.
Ja, und das ist bei der Arbeit übrigens auch so, genau wie du sagst. Und dieses Phänomen der Cursed Images, dieser verfluchten Bilder oder dieser Bilder, die eben auch diese Zusammenhänge, die eher unbewusst vorhanden sind, wie so visualisieren. Aber was dann Raffman macht, ist eigentlich eine sehr klassische künstlerische Strategie. Er kombiniert diese Found-Footage-Bilder und animiert sie zusätzlich. Mhm. Aber wir wissen natürlich nicht, zu welchem Grad was verändert wurde.
Mhm. Moisi hat ein gutes Stichwort gegeben, das von der Manipulation. Wir gucken Bilder an, seit wir klein sind, seit der digitalen Revolution sind es noch ein paar Bilder mehr geworden möglicherweise. Und die Frage nach dem, was wir da wirklich sehen, ist das echt, ist das nicht echt, die wird ja immer brennender, oder nicht?
Nein, ich glaube eben, das ist nicht richtig, dass die immer brennender wird. Ich glaube, da vergessen wir einfach auch, dass die Fotografie und die Manipulation dieses Mediums inhärent zusammen miteinander verknüpft ist. Ich sage es nochmal. Die Manipulation ist so alt wie das fotografische Medium selbst. Und ich glaube nicht, dass es ein neues Phänomen ist, das jetzt nochmal andere Aufmerksamkeit bräuchte, sondern wir haben viel zu lange als Gesellschaft auch dem Bild einfach geglaubt. Also diese Annahme, dass das, was fotografisch festgehalten wurde, echt sein muss, die Wahrheit abbilden muss, das war schon immer eine Annahme, die nicht der Wahrheit entsprochen hat. Also dieser Authentizitätsbegriff des Fotografischen, der hinkt ja schon immer. Und das finde ich auch sehr lustig in dieser Ausstellung oder mit den Besuchenden, dass dann auch manchmal ältere Besuchende sagen, ja, aber kürzlich hat jemand erzählt, ja, du kennst doch auch Arnold Odermatt, den Polizeifotografen, den ich lustigerweise wirklich gut gekannt habe und auch eine große Ausstellung realisiert habe. Und ich meine, solche Fotografen wie Odermatt, die haben natürlich im Labor noch gelernt, wie was verschoben wird, was abgewedelt wird. Und das ist insofern wirklich extrem analog, diese technischen Manipulationen, und natürlich ziehen sie sich bis heute weiter. Mhm. Aber es ist überhaupt kein neues Phänomen.
Nein, ein neues Phänomen hat auch niemand behauptet. Trotzdem, wir haben hier einen, der noch eine Fotografenlehre gemacht hat.
Ja, also ich habe noch im analogen Zeitalter habe ich die Lehre gemacht, und ich habe vorhin erzählt, dass ich noch gelernt habe, Negative zu retuschieren, was eine ziemliche Feinarbeit war. Und ich denke, auch wenn man das gut konnte, man hat es dann trotzdem gesehen. Und ich glaube, die Perfektion von der Manipulation, jetzt auch mit den neuen Methoden von der KI, das ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Ich glaube aber auch nicht, dass man vor dem Angst haben muss. Ich glaube mehr, es ist so mehr die Geschichte, dass ich glaube, wir haben ein bisschen verlernt, Bilder genau anzuschauen. Und ich glaube, die Aufmerksamkeitsspanne von Bilder anschauen tut sich langsam so auf etwa 3-4 Sekunden runterbrechen, so à la Instagram oder so. Und das übersieht man dann halt schon relativ, also Manipulation relativ schnell. Ich finde, im normalen Gebrauch ist mir das egal, weil die Werbung hat immer gelogen, Politik hat immer gelogen. Aber wenn es dann in diese Deepfakes geht, dann habe ich schon so 1-2 Fragezeichen, muss ich schon sagen. Und das Manipulieren wird immer einfacher. Für mich als Fotograf, in meiner Arbeit ist das zum Teil sehr hilfreich, also wenn es um Retuschen geht. Also ich meine, was ich früher irgendwie 10 Minuten retuschiert habe, mache ich heute mit einem Klick so perfekt, dass man es nicht sieht.
Mhm. Also die Katze rausnehmen aus dem Hintergrund. Die
ja, das geht jetzt mit der KI, geht das Schnickschnack und weg ist sie.
Ja, oder die Stirn ein bisschen glätten.
Gut, das haben wir schon vorher gemacht.
Ja, eben.
Das ist also, ich glaube auch im Labor, ich habe lange im Schwarz-Weiß-Labor gearbeitet, und auch da haben wir schon ziemlich, ziemlich viel manipuliert, und im Portrait-Studio hat es immer so einen Strumpf über der Kamera, dass ein bisschen die Haut ein bisschen schön macht. Bisweilen war der Strumpf ein bisschen zu dick und die Haut sah nicht mehr natürlich aus. Das ist wie die heutigen Filter, glaube ich, so auf Snapchat oder Instagram. Man einfach denkt, kein Mensch möchte sich so präsentieren, aber es wird trotzdem gemacht, weil niemand glaubt, dass der Typ jetzt so wie ein Püppchen aussieht oder diese Frau so eine reine Haut hat. Aber das ist halt die, heute möchte man sich so präsentieren. Und ich fand das bei der einen Arbeit so mit diesen Matches auf Tinder, ich fand das so lustig, wenn man so anschaut, wie sich die Menschen im Internet präsentieren. Also man so ihr Bestes im Internet präsentieren, und das ist mir einfach wirklich, wirklich, ich verurteile diese Leute nicht. Es ist mir einfach so fremd, das zu machen. Ich würde das nie machen für mich selber. Ich habe das Glück, dass ich das auch nie musste. Also, aber ich finde das dann schon ab und zu so spannend und auch ein bisschen traurig, wie sich die Leute manchmal so im Internet zu präsentieren gedenken.
Mhm. Das hat ja nicht nur mit Personen zu tun, sondern auch, wo bin ich gerade? Und dann guckt man natürlich, dass immer ein Sonnenuntergang auch noch drauf ist.
Also das ist hilfreich, ja.
Das ist sehr hilfreich beim irgendwie Vorgeben, dass man in einer ganz anderen Welt stattfindet.
Ja, ich meine, das ist eine ganze Kultur der Selbstinszenierung, die es tatsächlich gibt. Und ich glaube, die meisten Leute, die diese Dating-Plattformen benutzen, wissen auch, dass das optimierte Bilder sind. Also ich denke, vielleicht ganz am Anfang gab es dann diese Kluft zwischen, wie hat das Foto ausgesehen und wie sieht der Mensch aus dann beim ersten Treffen im Echt. Und inzwischen gibt es, glaube ich, also ist das nicht mehr so. Also die Leute erwarten, also wenn du dir keine Mühe gegeben hast, gute Bilder zu präsentieren, dann ist das wie weniger, also wie ein Zeichen, dass der Mensch zu wenig motiviert war oder make an effort, also ich weiß nicht. spannend bei dem Kunstwerk war dann, dass diese Bilder dann so zu Collagen neu zusammengesetzt wurden. Und das meinte ich dann eher mit der Bearbeitung nachher. Ich wollte nicht unbedingt ein Fass aufmachen von Manipulation und KI und so. Das ist ein Thema, das auch sonst sehr viel besprochen wird. Und für mich liegt es nicht im Zentrum der Ausstellung. Aber die Frage, was so kreativ, was gestalterisch mit den Bildern passiert, das fand ich eher spannend im Zusammenhang mit der Ausstellung. Und diese Arbeit ist auch ein gutes Beispiel für das, dass diese Bilder, die zu einem ganz anderen Zweck gemacht und ins Netz präsentiert wurden, dass sie dann ein neues Leben bekommen in dieser Zusammensetzung, in der Collage-Arbeit von der Künstlerin.
Ich glaube auch, das ist das Potenzial des Storytelling, das dann nachher passiert. Wir haben ja auch diese Kampagne gemacht mit Carpi, die mittlerweile irgendwie 15,5 Millionen Mal angeschaut wurde, und wir haben wirklich internationale Berichterstattung. Und dort war eben, was mich sehr gefreut hat, war, es war klar, es ist KI, es ist completely generated, aber die Geschichte war irgendwie lustig, oder viele haben die Geschichte lustig gefunden. Switzerland ist fake, das kann doch irgendwie gar nicht sein. Und ich glaube, das ist auch dann das künstlerische Potenzial all dieser Herangehensweisen, dass es einfach interessant ist, wie erzählen wir heute Geschichten mit Fotografie.
Aber ich muss dazu schon sagen, wenn du jetzt sagst, so mit der Manipulation und KI, das ist so, ich kenne viele Leute, die haben wirklich Angst vor dieser Zukunft. Und ich hatte gestern gerade ein Gespräch, wo jemand gesagt hat, so, hey, ich weiß gar nicht mehr, was mit mir werden soll, weil die Jobs, die ich mache oder machen könnte, sie ist Künstlerin und hat momentan nicht so Erfolg. Also es ist so ein bisschen prekär mit der Lebenslage, und dann muss man ja irgendeinen Job suchen. Das hat sie gesagt, das wird irgendwann mal, wird das alles eine KI machen. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich bin jetzt da nicht hundertprozentig sicher, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass das eine billige Arbeit immer noch günstiger ist als eine KI im Moment. Aber wir wissen das halt nicht, wo sich das hinführt. Aber ja, ich glaube schon, dass das viele Leute sehr erschreckend finden. Auch mit der Präsentation von sich selber. Kann man das noch glauben? Kann man es nicht glauben? Etc. Und ich glaube, es sind nicht alle Leute sind so dermaßen visuell geschult, dass sie, oder denken auch überhaupt mal daran, dass das vielleicht auch manipuliert werden oder sein könnte. Und das ist, glaube ich, schon ein Punkt, wo wir jetzt mit unserer Ausbildung oder mit unserem täglichen Auseinandersetzen mit Bildern wahrscheinlich schon ein bisschen anders sensibilisiert sind.
Jetzt hast du zwei sehr große Themen angesprochen, die mich tatsächlich sehr beschäftigen, oder? Das eine ist also KI im Allgemeinen. Wie wird der Computer, also künstliche Intelligenz ist auch ein bisschen eine... wie sagt man das? Also es gibt sehr viel Kritik, ob das wirklich das richtige Wort oder die richtige Bezeichnung ist für das, was da passiert. Aber diese aufgepuschten Roboter, die uns die Arbeit stehlen werden, das ist auf jeden Fall eine große Gefahr. Und das andere, was du angesprochen hast, die Desinformation, das ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt, auch genau. Also im Zusammenhang mit dem Journalismus, im Zusammenhang, also ich bin auch Spezialistin für Dokumentarfilm, und ich glaube, da ist der Authentizitätsanspruch immer noch sehr wichtig, weil wenn das Publikum nicht mehr glaubt, dass das echte Menschen sind und dass diese Geschichten tatsächlich so stattgefunden haben, dann ist das ganze Interesse weg, weil dann geht es gar nicht mehr um das. Und ich denke, es ist auch sehr wichtig zu verstehen, was in der Welt passiert, auch zum selber richtig entscheiden können oder zum überhaupt verstehen in der Politik, was läuft. Und wir haben in den letzten Jahren auch sehr krasse, immer krasser werdende Fälle erlebt von falschen Infos, von Desinformationskampagnen, Propaganda und so weiter. Aber ich denke, wir könnten eigentlich bei jeder Gelegenheit diese Debatte führen. Ich weiß nicht, ob jetzt im Zusammenhang mit dieser Ausstellung, ob das dann wirklich die Themen sind, die im Zentrum sind. Aber gleichzeitig muss ich sagen, mit dem komme ich dann zum Schluss mit diesem Gedankengang, die Arbeit, die mich am meisten interessiert hat oder die für mich wirklich so essentiell war in diesem Zusammenhang, war die letzte Arbeit in der Ausstellung, die Arbeit von Noura Tafesh. Und da geht es eben darum, wie aus niedlichen Bildern aus der Internetkultur, aus dem sogenannten Cuteness, wie dann Kriegspropaganda aus dem entsteht. Und ich denke, das ist für mich eher mehr ein spannender Gegenstand für eine Diskussion, als wieder einmal die Grundsatzdebatte über diese Algorithmen und so, sondern wirklich so Fallbeispiele zu bekommen, wie Soldatinnen auf ihren TikToks die ganze Klaviatur von Cuteness im Internet benutzen, um so eine genozidale Kriegskampagne zu bewerben. Also das ist auch eine sehr verstörende Arbeit. Aber weil sie so spezifisch ist und ins Detail geht und seine Installation auch mit einem Erklärvideo, das ist dann wirklich so Food for Thought auf einer Ebene, wo wir wirklich über genau dieses Thema nachdenken können. Und das, ich war sehr dankbar, auch diese Arbeit in der Ausstellung zu finden.
Ja, ich denke, das ist vielleicht auch eben, das ist dann wieder sehr nah an unserem Rollenverständnis jetzt als Musealinstitution, wo wir eben darüber nachdenken, ja, eben wie geht man mit diesen Fragen um, wie erkennt man Bilder, wie schaut man sie an, wie kontextualisiert man sie, wie sprechen wir über die Bilder, die uns irgendwie täglich begegnen. Und genau, Nora Tafesh, dieses Beispiel ist sicher extrem gut, weil es auch klar ist, dass es über dieses Video-Essay, das ist ja auch nur die Spitze des Eisbergs, also es ist genau, was du sagst, man kriegt wie einen Einblick in ein Thema, das eigentlich omnipräsent ist und dem auch viele Menschen tatsächlich auf den Leim gehen. Also das ist ja ein Phänomen, das wirklich gesellschaftlich verankert ist. Und Marco De Mutis, einer der Kuratoren der Ausstellung, hat zu Ingame-Fotografie doktoriert. Und ein grosses Thema ist ja tatsächlich diese Verschiebung von Botschaften über eine visuelle Sprache und das unglaublich schnelle Verteilen davon und das Following generieren. Und ich denke, die Arbeit ist ein gutes Beispiel, um dieses Phänomen einerseits zugänglich zu machen, aber gleichzeitig natürlich auch ein Gespräch darüber zu beginnen. Und es ist schon so, dass eine Rückmeldung in der Ausstellung, also von den Besuchenden, wir haben jetzt 6 Wochen auf oder so ungefähr, ist schon auch, hey, es ist wie eine Möglichkeit, über diese Dinge nachzudenken, ein bisschen more in-depth und auch wirklich Fragen zu stellen, in unterschiedlichen Formaten, sei es die Veranstaltung oder über die Workshops oder so. Und ich denke, das Wichtige ist einerseits eben besser hinschauen, aber eben auch das Gespräch darüber suchen mit den Besuchenden, die wirklich bei uns ja auch sehr unterschiedlich sind, altersmäßig überhaupt. Was machen diese Bilder mit dir und was haben sie dann vielleicht mit jeder individuellen Person zu tun und ihrem eigenen Bildgebrauch? Und wenn wir das erreichen mit so einer Arbeit, dann, also ich denke mal, das freut uns sehr und ich denke, das ist auch dann der Grund, warum wir dann auch in die Zukunft so arbeiten, wie wir jetzt arbeiten.
Also ich hatte zu dieser Arbeit, die hat mich eigentlich am meisten gepackt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es sind zwei Themen, die mich halt wirklich auch interessieren, also nicht interessieren, sondern nahestehen. Aber ich habe mich dann halt schon gefragt mit dieser Kriegspropaganda, ob das überall funktionieren würde oder halt wirklich in seinem so, ich sage jetzt militärisch indoktrinierten Kontext, wie das da gezeigt wird. Und ich glaube so, ich meine, das ist wirklich die Spitze von dem, ich glaube, in der Schweiz würde sowas nie funktionieren oder in einem, würde ich jetzt, ich bin nicht mal sicher, ob es in Amerika funktionieren würde, so, oder so viele, ich sage Likes, ich weiß nicht, mir fällt ein anderes Wort nicht ein, generieren würde, wie es halt in dem Kontext von der IDF ist. Also,
aber die Arbeit zeigt auch, wie global dieses Phänomen ist, weil am Anfang des Videos steht die japanische Manga-Kultur.
Natürlich, ja.
Und, oder mit diesen Bildern von so sehr niedlichen jungen Frauen, die ein bisschen so wie Katzen aussehen und wo die Farbe Pink eine sehr große Rolle spielt. Und die ganze Installation ist auch in diesem sehr aggressiven rosaroten gestaltet. Und dann gibt es dann diese Metamorphose, wie, also wie diese IDF-Soldatinnen sich an dieser Bildsprache bedienen, um TikToks zu machen, indem sie ihren Militärdienst verherrlichen und auch die vermeintliche Überlegenheit der Israeli Defense Forces oder Occupying Forces. Und das ist so ein Fallbeispiel und ein, sehr so aus den Headlines gezogen. Aber ich denke, das Phänomen, das da illustriert wird, das könnte auch in verschiedene Richtungen gehen. Und es wird auch kurz angedeutet, wie die rechtsradikale Kultur in den USA sich auch an dieser Bildsprache bedient. Und wenn wir nach Deutschland gucken würden, würden wir es wahrscheinlich auch dort finden. Und von dem her auch, ich nehme an, solche Gruppierungen in der Schweiz, für sie ist das auch sehr verlockend, weil das ist genau das, was also der Faschismus per Definition, das hat auch Walter Benjamin in den 30er Jahren auch geschrieben, das ist die Ästhetizierung der Gewalt und die Verhältnisse des Krieges. Und das ist genau das, was wir da sehen.
Ja, und The Lure. Und ich glaube, das ist auch interessant, wenn man eine andere Arbeit noch anschaut, von Sarah Beschoschek, diese Meme-Arbeit, wo die Figur von Christian Bale als diese Hauptfigur
in American Psycho
auch zu einem Inbegriff wird für eine Bewegung, von der sehr viele junge Männer berichten, dass sie sehr schleichend quasi sind sie in diese Foren reingekommen. Also dieser latente Frauenhass, der hat sich ja nicht von heute auf morgen entwickelt. Und diese Arbeit steht auch dafür, wie diese visuellen Phänomene so stellvertretende Funktionen einnehmen können. Und dann wird man wie so eingelullt. Und ich glaube schon auch, dass man besser informiert sein kann, ein bisschen sich mehr oder weniger treiben lassen kann. Aber ich denke schon, dass diese Phänomene, die sind sehr real. Und also ich habe eine mit einer Person gesprochen, die an einem Gymnasium unterrichtet, und sie ist zum Beispiel eine extrem große Befürworterin dafür, dass diese Phänomene wirklich nochmal kritisch angeschaut werden, weil sie haben einen Einfluss darauf, wie die jungen Menschen dann anderen begegnen, abstimmen, und deswegen glaube ich, es ist nicht zu unterschätzen, dass es eben dieser schleichende Prozess ist, des Lures.
Genau, und darum ist Medienkompetenz dann auch so essentiell, weil verbieten können wir diese Technologien längst nicht mehr. Wir leben mit ihnen, und dann ist die Frage, wie auf einer Ebene von Bildung oder von Sensibilisierung das so entgegenzuhalten oder Widerstand zu leisten. Und genau die andere Frage, was wir alle tun, wenn der Computer uns den Beruf wegnimmt, ist dann eine andere Frage, eine sehr wichtige auch. Aber ich glaube, sie sprengt ein bisschen den
Raum. Ja, das Beispiel habe ich nur genommen, dass es ja auch eine berechtigte Angst vor dem Ganzen gibt.
Das ist ja, auf jeden Fall. Weil ich glaube, für den fotografischen Beruf, also ihr seid ein bisschen am vordersten Front mit dem. Also ich glaube, die Fotografinnen, Pressefotografinnen und Reiseagentinnen, das waren die ersten, die ihre Stelle durch den Computer verloren haben, aber inzwischen Journalismus ist auch davon betroffen, und auch in der Lehre, oder sie wollen auch Online-Plattformen machen, und ein Vortrag wird einmal aufgenommen und nachher wird es jahrelang gespielt, es braucht die Lehrperson nicht mehr, also und die selbstfahrenden Autos, also das, wir können sehr ausarten mit diesem Thema. Also,
es ist eine Gemengelage, eine riesige.
Ja. Ich glaube, es sind nur gewisse Gebiete der Fotografie, die darunter sehr stark betroffen sind. Das ist die Werbefotografie, das ist ganz klar. Habe ich jetzt nie gemacht, insofern. Und dann darf man nicht vergessen, dass die Fotografie vor 20, 25 Jahren mit den Stockfotos schon einen ziemlichen Einbruch gehabt hat. Also es hat schon ziemlich, ziemlich vieles relativiert, und das ist ja auch thematisiert mit den Stockfotos. Ich glaube, also die Fotografen, die mit denen ich zu tun habe, die sind eigentlich gar noch nicht so stark betroffen von dem. Und ich glaube, es braucht immer noch das Herkömmliche, weil es gibt gewisse Sachen, die kann man. Ich finde, die KI oder so, die bedient ja ein total global durchgeglättetes visuelles, eine visuelle Ästhetik. Und das ist, finde ich, auch relativ schade, dass wo man unterdessen ist, das sieht alles einfach genau gleich aus, ein bisschen. Und das beginnt mit wenn ich in eine Bar gehe, in Tokio oder in Hongkong oder in, was weiß ich wo, sogar in Bagdad, es sieht alles genau gleich aus. Es ist so eine Lounge-Bar. Und es sieht wirklich, es ist, das meine ich mit einer globalen visuellen Glättung. Das finde ich schade. Aber demgegenüber gibt es ja immer noch den Nutz oder den Gebrauch von Fotografen, die das eben nicht so machen. Hm. In der Werbung nicht, ja, vielleicht. Aber sonst, ich glaube, auch bei Reportagefotografien wird das, ja.
Ja, ich wollte nur sagen, also bei mir rennst du offene Türen ein mit dieser Frage. Also ich habe vor 20, 25 Jahren einen Teil meines Einkommens durch Übersetzungen verdient. Und das war eine sehr schöne Zeit in meinem Leben. Und das ist auch eine Aufgabe, die immer mehr von der Maschine übernommen wird. Und oder am Anfang waren die künstlichen Übersetzungen sehr schlecht. Inzwischen werden sie besser. Ich behaupte, dass die von Mensch gemachten immer noch eine Spur besser sind. Aber eben, das sind Entwicklungen, die wir nicht mehr stoppen können. Es ist mehr die Frage, wie wir als Gesellschaft mit dem umgehen und wie wir gucken, dass die Menschen gleich noch durchkommen können im Leben und dass wir auch ein bisschen skeptisch bleiben. Also es gibt ganz viele Folgen von dem, auch politisch, sozial, juristischer Natur. Aber jetzt sind wir so ein bisschen weggedriftet.
Ja, es ist eine riesige Wolke, die auf einen zukommt natürlich, weil wo man hinguckt, das ist natürlich noch ein weiteres Thema, das sich dahinter versteckt. Es ist einfach ein Begriff ist vorhin an uns vorbeigezogen und ich glaube, wir sind uns da einig, Medienkompetenz ist gefragt in Zukunft, auch dass Bilder dekodieren können. Ein anderes Stichwort interessiert mich noch, weil es gibt nämlich auch eine Lounge innerhalb von dieser Ausstellung und da können Leute reagieren mit ihren Post-it-Zetteln und mal schreiben, wann wurde ich denn das letzte Mal von einem Bild betrogen? Und da kommt dann irgendwie auf einem Zettel in jugendlicher Handschrift hingeschrieben, naja, das letzte Mal, wie ich so einen Versandhauskatalog angeguckt habe mit Möbeln drin, wurde ich, glaube ich, ziemlich angelogen. Und was ich auch gemerkt habe, und vielleicht ist das auch ein wichtiger Punkt, den wir nicht vergessen dürfen, es ist auch eine generationelle Frage, dort war eine große Tafel drauf mit allen verschiedenen Begriffen, die irgendwie mit diesem im Zusammenhang stehen. Und die Hälfte der Zeit war ich echt aufgeschmissen. Ich kannte diese Begriffe schlicht nicht. Aber es ist ein Thema für eine Generation, die jetzt aufwächst, natürlich.
Ja, ich würde eben sagen, es ist ein Thema für uns alle. Also ich glaube, das ist eben auch ein bisschen das, was du vielleicht vorher gesagt hast. Es geht nicht weg.
Nein, also, es wird nicht weggehen.
Ich glaube, die Frage ist mehr genau, wie kann man gut gute Zugänge schaffen, um sich mit diesen Begriffen auseinanderzusetzen. Denn ja, mich erinnert das immer so, wenn ich Texte lese, als die ersten Fernseher in die Privathaushalte gelangten. Oder wir erinnern uns noch, als die ersten Mobiltelefone gute Kameras hatten. Also die, wie soll ich sagen, wir werden ja auch immer wieder von diesen ganzen technischen und technologischen Veränderungen begleitet. Und ja, diese Kompetenzen, das ist ein Riesenthema. Sie sind ja auch nicht in dieser Form. Also Bild- und Medienkompetenz sind keine Elemente des Lehrplans, noch nicht. Sie sind ansatzweise vorhanden, aber noch nicht wirklich voll verankert. Unsere Erfahrung ist auch, es gibt einen Riesenbedarf. Also wir haben, seit wir offen sind, über 1300 Jugendliche schon hier gehabt. Nur jetzt mit den neuen Räumen, die uns das auch ermöglichen, muss ich auch noch sagen. Aber ja, gibt einen Riesenbedarf. Es gibt aber auch einen Riesenbedarf, nicht nur von den Jugendlichen, sondern eben auch von den Lehrpersonen oder von den Eltern. Und was ich manchmal ein bisschen schade finde, ist so, dass es ist sehr bedrohlich, ja. Es ist aber auch, kann sehr lustvoll sein und es ist eine andere Welt oder eine neue Welt, die sich einen erschließen kann. Und ich denke auch, es ist immer eine Möglichkeit, gemeinsam in diesen Dialog einzusteigen, was es bedeutet, wenn wir mit all diesen Phänomenen konfrontiert sind in unserem Alltag.
Also wenn ich nur ganz rasch etwas sagen darf, ich fand diesen Beitrag sehr schön, dass es in dem Lounge noch das Blatt oder mehrere Blätter gab mit den Begriffserklärungen. Das ist auch ein schöner Beitrag, auch so aus kuratorischer Sicht. Und mir waren die meisten Begriffe schon bekannt, weil das einfach auch mein Fachgebiet ist. Aber ich habe sehr gestaunt, also wenn sie so gesammelt sind, wie viele neue Wortprägungen es gibt, um diese Phänomene zu beschreiben und wie sie zum Teil ins Deutsche übersetzt werden können und zum Teil braucht man, also zum Beispiel das Binge-Watching auf Deutsch Komma-Glotzen heißt. Das habe ich nicht gewusst oder Rage Bait, als Wutköder und das andere Begriffe, für die gibt's, sie werden einfach neudeutschmäßig auf Englisch, wie zum Beispiel Doomscrolling oder das nicht aufhören können, die schlechten Nachrichten zu konsumieren, dass das auch auf Deutsch Doomscrolling heißt. Das, ich fand sehr spannend, wie, was es für einen neuen Wortschatz gibt, um diese Phänomene zu beschreiben.
Mm, das wollte ich auch noch sagen, das fand ich wahnsinnig, ja, also zum Teil überraschend. Weil es dann auch Wörter gab, die aus dem asiatischen Raum kommen. Mokbang zum Beispiel, keine Ahnung, was das war, was das bezeichnet, habe ich gelernt. Und dann gibt es ganz viele andere, bei denen man sich denken kann, was sie genau bedeuten. Jedenfalls, es kommen noch weitere Veränderungen auf uns zu. Die Ausstellung The Lure of the Image, wie Bilder im Netz verlocken, im Fotomuseum in Winterthur. Herzlichen Dank für die Teilnahme an diesem Gespräch. Nadine Wirtisbach, Marcy Goldberg und Michel Gilgen. Mein Name ist Erik Fackung.